herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir haben uns ein Thema vorgenommen, beziehungsweise ich habe mir ein Thema gewünscht von Rita, nämlich Zukunft. Und ich weiß, wir haben schon über Utopien geredet, aber ich möchte so richtig über echte Zukunft reden. Also möglicherweise. Und zwar komme ich darauf, weil es eine Begegnung gab und ich habe Rita dazu eine lange Mail geschrieben.
Die war schön. Also nee, schön auch, gut ja. Formuliert.
Dankeschön. Darum ging es gar nicht.
Nein, entschuldige.
Jetzt werde ich ganz verlegen. Weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Genau, und dann hatte eine Begegnung bei einer Tour nach Göttingen, wo ich eine Lesung hatte. Und der Gastgeber in Göttingen, dem war es wichtig, mir Göttingen zu zeigen, was ich total entzückend fand. Also wir haben so eine Stadttour gemacht und er hat mir dann auch verschiedene Sachen gezeigt in Göttingen. Dann waren wir auf einem Platz und da war ein großer Steinblock. Ich weiß nicht, welches Gestein, womit man so rumarbeitet. Und daneben stand ein sehr hagerer Mann, groß, mit weißen, langen Haaren, zum Zopf gemacht, einem Bart, mit einem Hammer und einer Meißel und arbeitete an diesem Block rum und versuchte da etwas rauszuformen, mitten auf dem Platz. Und ich bin ja mal total fasziniert von Kunst in der Öffentlichkeit. Das finde ich ja mega. Und dann erzählte mir Ben, dass dieser Mann das schon seit einer Zeit macht, seit einer Weile, und dass der da ein Kunstwerk erschafft, und zwar eins, an dem die Gemeinschaft mitmeißeln kann. Und ich dachte so, das ist ja spannend. Und überlegte, ob ich da jetzt mitmeißeln soll oder nicht. Aber ich habe mich dann erstmal nicht getraut, ne? Weil man will die Leute nicht so ansprechen.
Ist das
so? Ja, ich bin manchmal auch so ein bisschen zurückhaltend. Das glaubt man nicht, aber das kann schon passieren. Hm. Und Ben sprach den aber dann so ganz selbstverständlich an. Ist ja auch seine Stadt. Und dann kam ich auch mit ihm ins Gespräch. Und er meinte dann so, was glaubst du denn, was das wird? Und ich sah halt nur, also so ein großer, rechteckiger, großer Block. Und dann sah ich nur so eine, ja, wie so eine Wulst so am Rand, und obendrauf war das so ein bisschen geschwungen, wie so eine Hügellandschaft so ein bisschen. Genau, und dann hatte Ben mir aber auch schon gesagt, das soll ein Buch werden, und ich dachte so, interessant, weil das sieht nicht aus wie ein Buch auf den ersten Blick. Genau, weil es so oben so wellig war, ne? Also ein Buchdeckel ist ja glatt. So. Und so der Rand von einem Buch ist ja auch nicht so wulstig, sondern auch glatt. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Und da meinte er so, ja, das wird ein Buch. Und ob ich denn wüsste, was der Titel dieses Buches ist? Und habe gesagt, weiß ich natürlich nicht. Woher? Und auf dem Buch steht dann Zukunft. Und er arbeitet am Buch der Zukunft. Und jeder, der möchte, jede, die möchte, kann dann daran mitarbeiten. Mhm. Also man kann sich da sozusagen in dieses Buch einmeißeln oder einschreiben mit ein paar Schlägen. Und es ist gar nicht so einfach übrigens, da Steine loszukloppen. Habe ich dann auch gesehen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass viele Menschen gesagt haben, naja, viele denken, das ist gar kein Buch, weil das eben so wellig ist und so wellenförmig und so. Und ich fand das total spannend, darüber nachzudenken, warum das Buch der Zukunft nicht einfach glatt ist. Also warum ist es nicht einfach ein rechteckiges Buch? Und dann ging bei mir der Synapsentango los. Und dann dachte ich, das muss ich Rita erzählen.
Wellenförmig.
Ja, das muss ich unbedingt der Rita erzählen. Wir müssen über die Zukunft reden, weil es so viel mit dem macht, wie wir über Zukunft denken. Und deshalb habe ich dir das geschrieben. Und du hast dann erst gesagt, so, ja, mal gucken.
Ja, genau. Ich muss mich da ja auch erstmal drauf einlassen. Ich habe direkt gedacht, wie das so ist, ne? Man kommt mit den Erklärungen, die man schon kennt oder die vermeintlich passen. Gut, es ist ein aufgeschlagenes Buch und diese Welle entsteht dadurch, dass es sich so wölbt.
Ja, hatte ich gar nicht. Ich hatte tatsächlich eher den Eindruck, das wäre der Titel obendrauf und der Deckel und darunter sind so die Seiten. Ja. Auch spannend.
Mir wurde dann aber auch schnell klar, dass das gar nicht so wichtig ist und ich mit meinen Kategorien da was rantrage, wie jeder Mensch das wahrscheinlich tut, wenn es noch so ungestalt ist. Und dass das sehr viel Interessantere daran in meiner Einschätzung wäre, darüber zu sprechen, dass da mit Zukunft ästhetisch umgegangen wird, was ja nur eine Umgangsform ist, mit Zukunft umzugehen. Und es gibt so sehr viele andere. Dann habe ich angefangen, dieses Feld Zukunft,
dieses kleine Feld,
das ja sehr umschränkt ist, genau, mal durch Recherche ein Stück einzuholen und zu kategorisieren, was natürlich unmöglich ist. Ist ja klar, außerdem kann ich ja immer nur aus meiner Warte und mit meiner Disziplin gut drauf gucken. Die anderen Disziplinen müssen das anders machen. Und du nennst das Synapsentango. Bei mir geht dann direkt so die Sortiermaschine an. Und ich versuche irgendwie eine Art Ordnung oder Thesenbildung.
Dieter versucht, Ordnung in die Zukunft zu bringen. Good luck.
Nee, nur in meinen Denken, das ist schwierig genug. Der Rest läuft dann so vor sich hin. Und dann fallen mir Dinge aus der Haha-Vergangenheit ein. Und das Gegenwärtige erscheint einem anders und schon ist man mittendrin im Thema, weil diese Zeitform Zukunft natürlich was sehr Eigenes hat. Und ja, wie ich das dann immer so mache, gehe ich an meinem Bücherregal entlang und gucke, was passen würde. Dann fange ich an, auch online in den Bibliotheken zu suchen nach den entsprechenden Schlagwörtern. Was ich nicht gemacht habe, also nur kurz und aus privatem Interesse, ist nachzugucken, was der Künstler so alles macht, weil ich fand, weiß nicht, das Werk darf ja dann auch für sich sein. Also du wirst den jetzt sicher verlinken und alle können ja, mal gucken, genau. Was der
macht. Er möchte auch verlinkt werden selber. Also er möchte auch selber wissen, was wir mit diesem Gespräch machen, weil das dann am Ende ja auch Teil seines Projekts wird.
Ja, das finde ich super. Und dieses sich eintragen in Zukunft ist was, was natürlich auch die Philosophie und insbesondere die Bildungsphilosophie bedenkt. Da habe ich Glück, da kann ich aus meiner Disziplin dann was beitragen.
Ja, das ist erstaunlich, dass gerade die Bildungsphilosophie an die Zukunft denkt.
Ja, verrückt.
Ne? Verrückt, verrückt.
Aber es ergibt ja auch Sinn, das so ästhetisch zu behandeln, einfach weil das Wort Bildung daherkommt, etwas bilden. Also es war auch immer in dieser Metapher, dass wir auch uns meißeln als etwas, als Menschheit, als Einzelner und so weiter. Also dass wir ein Bild von uns haben und versuchen, dem ähnlicher zu werden. Und ich fand das auch schön, dass du sagst, das ist so schwer, da reinzumeißeln, weil dieses Paradox hat mich auch beschäftigt, dass wir einerseits wissen, wie wenig Gestaltungsspielraum für echte Entwürfe, die dann genau so auch eintreten, wir haben und es trotzdem die ganze Zeit machen. Ja. Wir wissen, wie fluide das ist und meißeln es trotzdem in Stein. Also in unserem Umgang mit Zukunft liegt viel Toleranz fürs Paradoxe.
Absolut. Und wir sind ja auch nicht, auch wenn wir daran mitgemeißelt haben, sind wir ja nicht alle sichtbar. Also nicht jeder einzelne Schlag ist sichtbar. Es wird ja abgetragen. Und nicht alle, die daran teilnehmen, bleiben sichtbar. Und trotzdem haben sie ja mitgewirkt an dieser Zukunft. Das fand ich halt so einen super spannenden Gedanken. Was ich gerade eben noch vergessen habe, man kann dann auch mit 10 Euro dieses Projekt unterstützen, indem man ein Lesezeichen kauft und darauf schreibt er dann handschriftlich die Wünsche, die man hat für die Zukunft. Ich habe dieses rosa Lesezeichen auch bei mir liegen. Außerdem habe ich eine Nummer bekommen, damit man weiß, wie viele Menschen da teilgenommen haben an diesem Projekt und so. Und das Interessante ist, es ist ja auch alles das Zukunft oder war halt Gegenwart zu dem Zeitpunkt, was rund um dieses Projekt passiert. Das schreibt sich da ja mit ein. Also die Impressionen, die der Künstler bekommt, direkt über die Rezeption seines Werkes, das ist ja auch so spannend. Ne? Normalerweise stellt man sich das so vor, KünstlerInnen verwirklicht ein Werk.
Im abgeschiedenen Atelier.
Genau, ist häufig so. Ne? Und dann wird es irgendwann der Öffentlichkeit zuteil und dann resoniert es auf die eine oder andere Art. Und so ist es sozusagen direkt in der Resonanz auch. Und das Interessante ist, dass so ein Stein eher nicht so besonders schwingt erstmal auf den ersten Blick. Ne? Also es ist nicht so eine große Veränderungskraft. Das dauert einfach unglaublich lange. Ah, krass, ich habe gerade so eine Verknüpfung, weil ich habe ich muss kurz abschweifen, ich bin auch in diesem Museum gewesen, in einem davon, und habe ein Kinderbuch gefunden über einen Stein. Und der Stein heißt Steinalt. Und dann sagen die Tiere zu ihm, ist der nicht langweilig? Und dann sagt der Stein, was er in den Millionen Jahren schon alles erlebt hat und dass er schon geflogen ist und so. Von wegen, Stein hat keine Veränderung. Also natürlich verändert sich auch Stein, aber es dauert einfach sehr viel länger. Es ist ein Riesenprozess. Ne? Also auch da, dieses Projekt, das Buch ist noch nicht annähernd fertig und trotzdem meißelt er, glaube ich, seit 2022 oder 2023, das Projekt war auch schon vor Corona in Planung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist einfach schon, das ist ein Projekt von einer langen Dauer.
In der Zukunft ist ja auch recht lang.
Ja.
Ich fand das ganz schön, auch in der Recherche der Literatur dazu zumindest eins zu finden, das vom Titel her genau das repräsentierte, nämlich Geschichte der Zukunft. Und denkt man so, hä, warte, ach so, ja klar. Zukunft gab es ja immer schon und die war in der Wahrnehmung lange auch eher so unendlich. Man hat ja gar nicht geguckt, dass Menschen erst seit Erdzeitalter mäßig kurzer Zeit da sind und vermutlich dann auch demnächst wieder verschwinden. Das ist jetzt verstärkt ins Bewusstsein getreten, meinem Empfinden nach, dass Menschen jetzt auch wissen, oh ja, wir arbeiten ganz gut an der eigenen Endlichkeit mit und umso drängender wird dann vielleicht die Frage, was machen wir mit der verbleibenden Zeit? Was kann man auch der Generation, die nachkommt, gegenüber ganz gut verantworten und was nicht. Also es geht ja nicht mehr nur darum, sich selbst zu entwerfen hin auf Fortschritt und Wachstum und so, sondern verstärkt auch zu wissen, da gibt es Ressourcen, die sind irgendwann am Ende. Da gibt es moralische Fragen, die wir beantworten müssen, um uns überhaupt noch auf Zukunft hinzuentwerfen. Es gibt ja mittlerweile Bewegungen, wo Menschen darauf verzichten, Kinder zu kriegen, genau aus diesem Grund. Die relativ groß sind, die Bewegungen. Also die Zukunft hatte immer schon eine Geschichte, aber das verändert sich auch. Und sich das anzugucken, ist total spannend, wie unser Umgang mit Zukunft ist. Nachdem ich in mehreren Online-Bibliotheken und auch in realen, an den Regalen entlang gegangen war und rumgesucht hatte, hat sich bei mir zumindest ein Eindruck verfestigt. Ich weiß nicht, ob der stimmt oder komplett ist er ganz sicher nicht. Aber es ist schon so, dass sich zumindest in dem literarischen Umgang mit Zukunft einiges niederschlägt, was ja auch eine ästhetische Weise ist, damit umzugehen. Und dass vieles aber auch so eine Bewältigungslogik bedient. Da ist jetzt was und das müssen wir gestalten.
Das ist auch total ein Druck.
Ja, genau. Ja. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann erzeugt das eben notwendige Umgangsweisen. Und es ist so, dass sich das einerseits aufgefächert hat in Disziplinen und gesellschaftliche Sphären. Also es gibt ganz viele Bücher, die heißen so die Zukunft der Medizin, die Zukunft der Natur, was habe ich alles, die Zukunft der Digitalität, Sozialität, Ernährung, Politik, Demokratie, so Zukunft von etwas. Dann hat man zumindest ja das Gebiet umschränkt. Das macht wahrscheinlich schon mal ein bisschen Ruhe und Menschen können ja auch nicht die Zukunft schreiben, außer sie machen es künstlerisch mit einem Steinblock.
Ja, ja. Ja.
Dann gibt es eine große, wie soll man sagen, eine große Masse an Büchern, die, ich würde sagen, so die Haltung gegenüber dem Kommenden thematisiert und so Umgangsstile thematisiert, wie ist man eher optimistisch oder pessimistisch, sowas wie Zukunft gehört dir, Zukunft gestalten, Zukunft meistern, investieren in Zukunft, 10,5 Regeln für bla bla bla. Bei manchen musste ich auch sehr lachen. ich habe über ein Buch von Frank Thelen gelacht, also nur über den Titel, ich habe es nicht gelesen. Es ist, möglicherweise ist es ganz toll. Zukunft Wagen war auch da.
Oder Zukunft Auto.
Etwas attraktiver, Zukunft erzählen, also wie unsere Narrative so sind.
Ja, das machen wir ja gerade. Ne?
Genau.
Ja.
Und die sortieren sich dann in eher optimistische und eher pessimistische. Also wir müssen, da ist ganz viel, was kommt oder so. Ja, dann lass mal los mit Entwürfen. Das hat sich über die Zeiten natürlich auch sehr verändert, was dann gerade so dran war in der eigenen relativ kleinen Hood, lässt einen eher pessimistisch oder eher optimistisch auf Zukunft gucken. Also das fand ich war so der große Themenkomplex Haltungen gegenüber dem Kommenden. Und dann, was ich fast mit am spannendsten fand, war so die Aufteilung in systemische Sortierungen von Zukunft. Also dass man Zukunft als etwas labelt. Entweder als etwas, das auf uns zukommt, zukünftig da sein wird. Also so eine Art anonyme Macht, die sich unserer, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die auf uns zukommt halt tatsächlich. Ne?
Ja, aber also interessanterweise im Niederländischen sagt man zukommst.
Ja, genau, die kommt. Ja, ja, da kommt es ja auch her, genau. Oder die wird so als Verfügungsmasse gesehen, da Gestaltung, wie so Plastilin und wir können damit was machen. Halt kein Stein, wo es schwer ist, sondern wir können das ganz einfach formen. Oder, und das ist ganz oft der Fall, sie wird als eine Art Projekt wahrgenommen. Das hat ja ambivalente Konnotationen bei mir. Also, natürlich machen wir Projektentwürfe, aber die haben eben immer auch ihre Grenzen. Und wenn es dann so um Zukunftskompetenzen geht, dann wird mir immer ein bisschen komisch, weil sich das so bruchlos in neoliberale Logik einfügt von Fortschritt, Gewinn, Ökonomisierung. Wir müssen es nur richtig machen und dann wird alles total super. Aber das fand ich spannend, dass sich das so sortiert und in den Titeln der Bücher schon mitschwingt. Du weißt dann schon ungefähr, ist da jemand optimistisch, pessimistisch, beschränkt sich jemand auf einen bestimmten Bereich oder nicht? Und vor allen Dingen, wie wird das so sortiert? Ist das was, worüber ich verfüge oder ist das was, was mich eher überwältigen kann? Und allen ist eigentlich sehr eigen, dass sie den Zusammenhang von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht immer explizit thematisieren. Mhm. Wenn Zukunft, dann wird gern auch die auf Zukunft fokussiert.
Braucht man nicht. Es ist alles schon passiert und so.
Ja, es gibt ganz kluge Bücher, selbstverständlich, und kluge Gedanken, die genau das thematisieren. Das sind auch die, die mich mehr interessieren, logischerweise. Weil das ja schon auch so ein Ding ist, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Ja. Und vieles davon, das war ein weiterer Befund, der mir auffiel, ist total am Blick orientiert, zumindest im Deutschen. Mhm. Also so irgendwas zwischen Rückblick, Augenblick und Ausblick. Mhm. Immer diese Visionen-Metapher. Dann hat man ja auch Visionen von Zukunft und so. Und ja, natürlich ist der literarische Umgang damit interessant, aber ich finde es eben auch gut, diesen sehr, sehr handwerklichen, künstlerischen Umgang mal zu wagen und zu sagen, ich schreibe jetzt nicht noch ein neues Buch in dem Sinne, wie man sonst ein Buch schreibt, sondern ich meißel mal in Stein, was eigentlich überhaupt nicht in Stein zu meißeln ist.
Ich fand vor dem Hintergrund tatsächlich eben die Form des Buchs in seiner Wellenförmigkeit und in seiner Wulstigkeit total spannend, weil ich daran gesehen habe, dass wir Zukunft und Zeit immer sehr linear bemessen. Und ich weiß nicht, ob das durch die Uhr kommt oder, ne, also wir hatten ja auch mal über Uhren gesprochen und Zeitgebung und so, ob das ein Rhythmus ist. Aber im Prinzip ist es überhaupt nicht linear. Es ist auch nicht, also Zeit fühlt sich ja auch nicht immer gleich an. So, ne? Also Zeit fühlt sich mal größer an und mal weniger, also Langeweile, ne? Kurzweile und so. Das sind ja Zeiten, die fühlen sich, wenn wir sie aufschreiben würden, dann werden die, glaube ich, visuell, wären das 2x30 Minuten, aber die werden sehr verschieden gestaltet, einfach so. Und deswegen fand ich es total spannend zu sagen, nee, dieses Buch der Zukunft, das ist unterschiedlich dick, unterschiedlich hoch, ne? Das ist so in Bewegung, das sieht, dafür, dass es ein Stein ist, sieht es halt sehr lebendig, sehr geschwungen, sehr uneben, also wirklich in Bewegung aus. Und das Interessante ist, dass wir uns ja auch nicht alle in diesen Zeitstrahlen, die wir so aus der Geschichte kennen, gleichmäßig, gleich schnell fortbewegen. Und wohin? Also es gibt ja auch, es gibt ja nicht nur weil es Zukunft ist, ist es nicht immer Fortschritt. Wir machen auch Rückschritte. So. Und auch da, ne, haben wir diese Unebenheiten. Und das fand ich, also da fing ich an so, wow, das ist total spannend. Auch wenn man das, also Zeit im Universum sich anguckt, ne? Man sieht, wie schwarze Löcher sind, also was da diese Trichterförmigkeit und so. Ich habe dann an diese Netze aus der Physik gedacht, die man dann so sieht und so, und dachte, das ist so, also ab dem Zeitpunkt fing es bei mir im Gehirn wirklich richtig an zu raffeln. Ich fand das so spannend, und ich meine, am Ende gucke ich auf einen gestalteten Stein. Und als jemand, die immer behauptet, sie könne mit Kunst nichts anfangen, sind mir doch ganz schön viele Gedanken dazu gekommen. Und deswegen dachte ich so, das ist auch so ein spannender Aspekt, wie sehr wir Linearität verinnerlicht haben, wie sehr wir glauben, dass wir eigentlich alle in derselben Zeit und in derselben Gegenwart leben. Was ja alleine schon dadurch, dass wir zum Beispiel in unterschiedlichen Generationen leben, unterschiedliche Alter haben, verschiedene Dinge erleben, so gar nicht sein kann. Also wir sind uneben, wir sind wulstig in unserer Wahrnehmung auch von Zukunft, in unserer Wahrnehmung von Zeit. Auch das weiß man ja, ne, dass jüngere Menschen Zeit als viel längere Räume wahrnehmen als Ältere. Für Ältere vergeht die Zeit einfach viel schneller. So, und damit habe ich mich dann beschäftigt, weil ich dachte, das ist so spannend darauf. Also man wird auch wirr dabei. Ja.
Verdammte Reflexion.
Ja, auch wenn man das gerade physikalisch anguckt, glaube ich. Also das ist ja dieses mit diesem, ne, ich stelle mir mal Unendlichkeit vor. Irgendwann wird einem schlecht, wenn man das zu lange macht. Ja. So, aber das ist ja spannend, auch zu sagen, okay, was kann ich eigentlich gestalten? Also dieser Stein hat Grenzen, auch Grenzen der Gestaltung. Ja, gestalte ich und meißle ich jetzt so lange an ihm rum, bis er weg ist, bleibt was. Und dann gibt es auch eine Ecke, die ist gar nicht gestaltet. Also das Buch wächst sozusagen daraus, aus diesem noch quadratischen Stein an der Stelle oder rechteckigen, quaderförmig, so. Wir wollen das ja korrekt formulieren.
3D.
Genau, aber es ist einfach, ich stehe da wirklich vor und denke mir, das ist so, hat das Buch Seiten? Also werden Seiten erkennbar sein zum Beispiel? Oder geht es gar nicht ums Umblättern und um die Seiten? Geht es wirklich um diese Ungestalt ja auch, ne? Also es ist gestaltet, aber es ist gleichzeitig eben auch Ungestalt.
Ja, wie wir schreiben, da hatten wir es ja auch schon mal von, oder wie wir lesen, bildet ja auch etwas ab. Also wenn du nach Seiten fragst oder nach der Form des Ganzen, warum ist das nicht eine Schriftrolle, sondern jetzt ein gebundenes Buch? Ne? Schreiben wir von oben, unten, rechts, links. Die Logiken des Schreibens sind ja auch total unterschiedlich.
Und wir können es ja auch nicht aufmachen, wir können nicht reingucken.
Ja, genau, da bleibt vieles dann auch verborgen und durch die Form ist was vorgegeben. Ich finde das beim Malen auch so irre, dass Kinder immer auf DIN A4 Blätter malen, auf eckige, in Institutionen. Ja, ja. Das ist ja auch einfach eine vorgegebene Wahrnehmung. Mhm. Und die Rahmungen des Malens sind dann völlig klar, ne? Immer in geraden Linien.
Ja, aber deswegen sind ja Tische häufig auch vollgemalt, weil Kinder diese Formen.
Ja, es müsste halt groß sein und nie enden und dann könnte man so machen, wie man will. Ja. Aber wir müssen ja Beschränkungen einziehen in unseren Entwürfen, in unseren Bildern, auch in unseren Bildern von Zukunft. Und das ist, glaube ich, menschliche Tragik und Größe gleichermaßen, wenn man das mal so pathetisch sagen will, dass wir ein reflektiertes Verhältnis zu unserer Vergangenheit, zu unserer Gegenwart und aber auch zu unserer Zukunft gewinnen können. Und das bedeutet, das ist das, wo du sagst, da wird dir schlecht, das kenne ich. Also da kippt man irgendwann in Ohnmacht, auch wenn man sehr lange in den Spiegel guckt oder
genau.
So. Oder
so zwei
in Sterne.
Spiegel gegenüber.
Ja, ja, Horror. Habe ich sehr gerne gemacht als Kind.
Ich auch.
Bumm. Dass wir ja immer schon irgendwelche Überzeugungen davon haben, was wahrscheinlich kommen wird, jetzt auf Zukunft bezogen. Oder immer schon mittragen, was wir als vergangen für unsere Geschichte als relevant betrachten und aussortieren und kuratieren, was gehört in unseren Lebenslauf und was nicht. Und das heißt, wenn ich mich auf die Weise mit Zukunft beschäftige, jetzt erstmal nur ich, zu dem Wir müssen wir auch noch kommen, finde ich, dann heißt das, dass ich meine vorher, ich bleibe mal in der Seemetapher, unsichtbaren Überzeugungen von dem, was später kommen wird, wahrnehmbar mache. Und wenn es nur im Denken ist und ich dabei irre werde, weil es sich dauernd spiegelt, aber ich versuche, was zu thematisieren, was vorher immer so mitgelaufen ist. Und darauf den Blick zu richten, ist sinnvoll, um es auch bemeistern zu können, wenn man das denn bemeistern will. Ich bin rausgekommen bei einem ganz alten Begriff, nämlich bei Erwarten, also so wie Sternwarte.
Ja.
So auf was gucken und wissen, es kommt was und es ja vielleicht zu antizipieren oder meinetwegen auch einen Plan zu haben, von dem man aber abweichen muss und kann. Spricht ja nichts dagegen, den zu machen, aber es klappt ja nie, wenn ich mal so an deine Reiseerfahrung der letzten Tage denke. Davon kann Nora anderthalb Stunden lang berichten und das wird nur ein Zehntel ihrer Reiseerfahrung sein.
Ja.
Also wir machen Pläne und dann erwarten wir trotzdem ja auch das Unerwartete, wenn wir vernünftig sind, weil diese Pläne selten eins zu eins aufgehen. Und ich denke, das ist eine angemessene Haltung, zumindest eine angemessenere, als in 10,5 Schritten die Zukunft herstellen oder realisieren zu wollen, wie sie denn mir gemäß ist und mir was bringt und die anderen ein Stück auch übersieht.
Sie kommt ja ohnehin. Also um das kurz zu kontextualisieren.
Entschuldigung, ich habe dich getriggert.
Alles gut. Ich hatte eine Reiseerfahrung zwischen Köln und Kiel. Ich habe auf dem Hinweg 10 Stunden gebraucht und auf dem Rückweg 11.
Man sollte meinen, Stadt mit K und 4 Buchstaben, kann so schwer nicht sein.
Ja, nee, das war eine größere Herausforderung. Und tatsächlich spielt darin etwas eine Rolle, was hier aber andockt. Also, und das hatte ich auch das zweite Mal schon innerhalb von 3 Wochen, nämlich die Klimaveränderung, die wir gerade erleben. Es waren beides mal Hochwasser, also Starkregen und Hochwasser, die dazu geführt haben, dass die Reiserouten, die geplant waren für die Zukunft, einfach nicht stattfinden konnten. Mhm. Und man könnte meinen, man hätte dafür, also im Wissen über die Vergangenheit, einen Plan
extrapolieren können
in der Gegenwart für die Zukunft. Und man stellt gerade fest, nein. Diese Pläne gibt es nicht oder diese Pläne gab es, sie wurden eben nicht verwirklicht, weil man anderes für wichtiger hielt. Und das beeinflusst gerade ganz massiv das Leben von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Also, und das ist auch sehr, das war spannend zu sehen, weil man vergemeinschaftet sich dann in einer Schicksalsgemeinschaft, weil wir wir sitzen alle im gleichen ICE.
Ja. Hätte da mal besser im Boot gesessen, ne?
Ja, wahrscheinlich ja.
Wärst auch nach Kiel gekommen, irgendwie.
Irgendwie. Aber tatsächlich ist das so, ne? Also da musste ich dann gestern auch drüber nachdenken. Und was mache ich denn dann jetzt damit? Also natürlich ist das Lebenszeit und ich könnte mich jetzt aufregen und ich könnte jetzt damit hadern und ich könnte jetzt, also es hätte viele Möglichkeiten des Umgangs damit gegeben. Mhm. Und ich habe mich wissen, dass auf mich zu Hause niemand wartet, ich muss keinen Flug kriegen, ich verliere nichts und so weiter und so fort, ne? Also in diesem Bewusstsein, aber dafür entschieden, dass das jetzt zu meinem Leben und zu meiner Gegenwart gehört und möglicherweise auch zu meiner Zukunft, weil ich nicht Auto fahren möchte. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen für meine Zukunft und in dieser Zukunft wird es so sein, dass ich von diesen Erlebnissen mehr ansammeln werde. Mhm.
Wartezeiten und Erwartezeiten.
Ja, aber das, so, und dann muss ich übrigens auch daran denken, Rita, gestern kurz, dass du mich mal eine Stoikerin genannt hast, was ich ja vehement in Abrede gestellt habe. Und gestern dachte ich so, vielleicht ist das auch so ein
bisschen. Ich habe das sehr positiv gemeint.
Es fühlte sich sehr langweilig an. Für mich ist es irgendwie komisch an. Ja, aber auf jeden Fall dachte ich gestern, vielleicht ist es tatsächlich so. Vielleicht bin ich auf diesem Weg, das eben stoisch wahrzunehmen. Was nicht heißt, ich bin untätig, aber in einer Situation, in der ich jetzt erstmal nichts verändern kann an den Umständen, kann ich ja nur versuchen, dass ich selber darin irgendwie gut bin.
Aber das ist ja auch eine Weise, nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft umzugehen. Und mit der Vergangenheit übrigens auch, denn jetzt in der Nachschau nimmst du ja auch eine Haltung dem gegenüber ein. Ich dachte dabei.
Ich bin amüsiert.
Ja.
Mäßig.
Was sehr gut ist, ne? Das ermöglicht dir ja eine lustige Geschichte draus zu machen, es zu integrieren und nicht drunter zu leiden oder so. Und auch nicht für die Zukunft jetzt immer alles anders machen zu wollen und dann ständig dran zu scheitern, sondern das sozusagen zu umarmen und zu sagen, dann gehört das jetzt dazu. Das ist eine Weise, damit umzugehen. Und ich dachte dabei natürlich an Hannah Arendt.
Natürlich.
Ja, der Umgang mit Zeit ist ja schon sehr eingeschränkt Menschen nur möglich. Das ist viel unverfügbar. Das ist auch ein großer Punkt bei Otto Friedrich Bollnow, wo ich nochmal geguckt habe über den Umgang mit der Zeit. Das größte Kapitel ist über die Zukunft, aber nur so Unterkapitel darüber, was wir alles nicht an Plänen machen können. Und bei Hannah Arendt ist es ja so, dass sie zwei besondere Weisen des Umgangs mit Zeit highlightet, nämlich die ständige Möglichkeit des Neuanfangs, die wir so gar nicht wahrnehmen, weil wir uns daran gewöhnen, dass aus dem, was halt immer so war, dann auch folgen wird, was wahrscheinlich so bleiben wird. Aber streng genommen liegt die Freiheit des Menschen darin, ständig Neuanfänge zu machen und auch machen zu können. Und dann soll man irgendwie vielleicht auch, das wäre die nächste Frage, das hängt damit nicht zwingend zusammen, aber die Frage stellt sich zumindest. Und in der Rückschau das zu machen, was du jetzt auch schon für die Gegenwart geschildert hast, nämlich zu verzeihen. Sie hat natürlich sehr viel größere.
Ich verzeihe dem Starken.
Ja, nein, eine verzeihende Haltung heißt ja auch, sich selber vielleicht die Wut und die Genervtheit zu verzeihen, aber auch zu verzeihen, dass Dinge nicht funktionieren, dass ewig an Fahrplänen festgehalten wird, obwohl offensichtlich anders geplant werden müsste. Also ungeplant fahren ist auch schwierig für die Deutsche Bahn, glaube ich. So, gucken Sie doch mal, ob ein Zug kommt. Ja. Das hatte ich beim Interrail früher in den 90ern schon, dass es so Haltungen gab binnen Europa irgendwo, dass man sagte, ja, irgendwann kommt halt ein Zug, muss gucken, was draufsteht, wo der dann hinfährt.
So bewege ich mich in Berlin fort, weil er sowieso ständig irgendwas fährt.
Ja, genau.
Egal.
Gibt es halt auch, aber natürlich will man Pläne machen. Wenn die dann nicht eintreten, ist es sicher vernünftig, würde ich zu sagen, zu fragen, ob dieser Plan noch sinnvoll ist oder ob wir nicht verzeihen, dass es jetzt so und so oft schiefgegangen ist und dann aber auch einen Neuanfang versuchen. Das heißt ja nicht, dass man so Projekt Zukunft sich ständig neu entwirft auf neue Erfolge oder so, sondern dass man einfach versucht, nicht zu hadern, sondern mit dem, was gegeben ist, zu versuchen, was Neues zu schaffen. Das ist so, ich koche so zum Beispiel oder baue Dinge.
Mit dem, was gegeben ist, etwas Neues zu schaffen.
Ja, genau.
Hier, mein Schatz, ein Spaghetti-Turm.
Na, manchmal ist es doch so. Warte nicht, hast brauchst auch nicht. Ich mache das super selten, dass ich wirklich nach Rezept einkaufe und diese Dinge dann zu einem Gericht verkoche. Das ist dann irgendwie ein sozialer Anlass, wenn ich das mache und auch sehr schön. Aber die normale Weise zu kochen ist, was ist denn da? Ja, mal gucken.
Meine normale Weise ist, nach einem Rezept einzukaufen, irgendwas vergessen zu haben, zu denken, Ich stopp noch oder ich mach's gar nicht rein.
Ja.
Meistens ist es auch okay. Es ist nicht dasselbe, aber es ist okay.
Schmeckt Koriander ungefähr wie Masala Curry? Ja.
Wie mal da.
Da hast du einfach Salz dran.
Ja, genau. Jetzt Masala Curry oder Curry Curry ist auch wirklich. Ja. Nein, aber es ist, ich habe gerade noch einen Gedanken, wo ich sagen muss, möglicherweise ist es aber auch zynisch, weil wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, ne, wie Eltern, Pflegepersonen, versuchen sich auf die Zukunft auch nur eines Tages, der nächsten 24 Stunden zu entwerfen und aber ständig davor landen, dass sie ihre Pläne anpassen müssen an Gegebenheiten, die aus einem Mangel entsprechen.
Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Genau. Und aus einer Nichtsichtbarkeit und so weiter und so fort. Also das Ding ist ja, man kann natürlich jetzt sagen, okay, so ist es, ne? Aber das, ich glaube, das hat Grenzen.
Auf
diese
jeden Fall.
Akzeptanz und Resilienz hat einfach Grenzen in der persönlichen Belastbarkeit und auch in dem Versprechen, was einem ja gemacht wird für den eigenen Lebensablauf. Weil wir können nicht alle in den Tag reinleben, in dieser
und
Welt, in der wir
leben.
Genau, und vor uns hingestalten. Und da können wir auch nicht jeden Tag irgendwie, also wir sind tatsächlich aufgefordert, jeden Tag neu anzufangen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir brauchen, wenn wir irgendwie auch noch anders tätig sein wollen.
Ja, und es ist aber ja auch nicht die Freiheit, die Hannah Arendt meint, so jeden Tag jemand Neues sein zu können und für alles auch die Mittel zu haben.
Ja.
Das ist natürlich Blödsinn, haben wir in keiner Weise. Ja. Und es wäre auch wirklich ein Riesenprivileg, ständig aus dem Vollen schöpfen zu können. Das ist ja nun überhaupt nicht der Fall. Deswegen war mir so wichtig, dass wir von dieser Ebene Zukunft als ökologische Perspektive im Singular, wo soll mein Leben hin, was will ich heute machen, zumindest vielleicht über eine Mittelstufe, da habe ich lang drüber nachgedacht, nämlich mit mehreren und einigen in den Plural zu kommen. Mhm. Wie machen wir das? Wir kommen dann vielleicht sogar in so ein sehr allgemeines, wie machen Menschen das? Mhm. Das ist die humanistische Grundfrage, die schwer zu stellen ist, weil man damit auch eine Perspektive finden muss, die alle Menschen verbindet. Aber es hat ja diese verschiedenen Ebenen und es ist hochproblematisch, wenn man darauf nicht guckt, wie die verbunden oder auch unverbunden sind. Also wenn man so tut, als könnten die eigenen persönlichen Singularpläne für den Plural gelten.
Mhm.
Oder umgekehrt, als wären so plurale Entwürfe von Normalität das, was auf jeden Singular zutrifft. Das ist ja nicht der Fall. Wir erleben das als Bruchgeschehen die ganze Zeit und manchmal sogar als Antagonisten, dass das, was ich will, ganz was anderes ist, als was die große Community will. Da bin ich noch nicht fertig mit Denken, da musst du mir helfen. Ich glaube, dass das Zwischenräume braucht von Fragen und Antworten, die einen gemeinsamen Entwurf bedeuten, den man nicht mit ganz vielen, aber auch nicht alleine denken und realisieren kann. Ich kann allein im Kämmerlein gut Pläne machen. Ich kann auch versuchen, das im Großen der Politik irgendwie umzusetzen oder meinetwegen juristisch oder theoretisch oder philosophisch umzusetzen mit ganz, ganz vielen. Aber um sich zuzuhören und auf die Fragen gemeinsame Antworten zu finden, braucht es eine bestimmte Anzahl an Menschen und nicht allzu viele. Wenn das zu viele sind, dann funktioniert das mit dem Zuhören und dem Sprechen schon wieder nicht so gut. Und mit der Beteiligung, weil es ist ja nun ein Gemeinschaftsprojekt, so eine Zukunft. Und das heißt, wir brauchen irgendwas zwischen Singular und Plural. Und ich bin schon rein begrifflich nicht weitergekommen. Was ist eigentlich zwischen Singular und Plural? Einige.
Ein paar.
Quidam.
Genau. Wie heißt sie denn? Marina Engelhorn, die Millionenerbin, die jetzt gerade mit dem Bürger, ist das der,
die so ganz viel weggeben wollte.
Ist das der Vorname? Ich weiß nicht, irgendwas mit M, aber ich weiß nicht, ob es Marina
das
ist.
Das weiß
oder
ich nicht, in der aktuellen
ich gucke Zeit, gerade parallel, ich muss das mal schnell googeln, weil das wäre mir wichtig, diesen Namen richtig zu sagen.
Ich kann auch gerne noch so lange weitermachen, warum ich diese Zwischenform so wichtig finde, weil wir wissen, Zukunft und auch Gegenwart im Übrigen ist ein gemeinsames Anliegen von Menschen, das gemeinsame Gestaltung braucht. Das heißt aber auch, wir brauchen die Erfahrung einer gemeinsamen Welt, in der wir Ähnliches erleben oder zumindest uns Ähnliches zugänglich ist. Und das fand ich wirklich einen wichtigen Gedanken, der nicht immer mitgedacht ist. Wenn wir so partizipativ denken, dann haben wir auch ein Problem mit unseren politischen und juristischen Zurüstungen, denn Zum Beispiel haben Personen in Bezug auf Staatsbürgerlichkeit ganz unterschiedliche Status und die bedeuten, dass sie außerhalb von Nationenlogik stehen zum Teil und dann nicht erreichbar sind für die Instrumente von Partizipation, wo sie vielleicht ihre Meinung äußern könnten, gehört würden oder so, aber sie haben keinen Status, der das garantiert. Kinder übrigens super lange auch nicht, also dass wir jetzt endlich die Kinderrechte neu entdecken, obwohl sie schon ewig beschlossen sind, das ist genau dasselbe
obwohl
Problem.
Obwohl sie nicht Produktionsmaterial sind.
Ja.
Sind völlig unproduktiv,
und
diese
obwohl
Kinder.
Menschen immer sagen, Kinder sind die Zukunft, Kinder an die Macht und so. Aber,
ja, nee, der, aber nicht, wenn die was anderes wollen als die Erwachsenen.
Ja, und nicht, wenn man denen zuhören muss, das ist anstrengend. Ja. That's nothing like a six-year-old telling a story.
Ja.
Ich sag's euch, puh, das kann dauern. Aber manchmal lohnt es sich halt trotzdem. Aber was machen wir? Ne? Wir brauchen irgendwie Formen, in denen wir uns zuhören, in denen wir gestalten können und auch was passiert. Und die vermitteln zwischen dem Singular und dem Plural.
Genau, und die heißt, ich habe es jetzt rausgefunden, Marlene Engelhorn.
Marlene
Engelhorn.
Das hätte ich wissen müssen.
Wieso?
Nur so.
Auf jeden Fall hat die ja so einen Bürgerrat gegründet und da sollte sich ein Bürgerrat unterhalten, was mit ihrem Millionenerbe passiert. Und die haben sich auf Dinge verständigt am Ende, wo man sagt, also ich weiß nicht mehr, wie die ausgewählt worden sind, aber das sind schon alles Projekte, die sich genau mit dem befassen, womit sich die Politik eher weniger befasst, interessanterweise, oder wofür es in letzter Zeit weniger Aufmerksamkeit gab und wenig Politik umgesetzt wurde. Und das Gleiche gilt ja für diesen BürgerInnenrat, den wir haben, für die Bundesregierung, wo ja auch Leute gestritten haben. Mhm. Und die haben sich dann aber als, also es sind Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, die da plötzlich aufeinandertreffen, die etwas miteinander aushandeln und entscheiden müssen. Und das geht. Und es gab auch in Irland solche solche Bürgerräte. Und davon hat Bastian Berbner in 180 Grad in einer Folge berichtet. Und das war total spannend. Also es war, da stecken viele Nebengeschichten dabei, aber da trifft halt ein erzkonservativer Ire auf einen Homosexuellen. Und dann wird darüber verhandelt, welche Rechte hat er denn jetzt? Mhm. Und erst in der Begegnung gab es überhaupt eine Verständigung. Das heißt, wir reden ja ständig über Menschen und über deren Rechte, mit denen wir aber häufig gar nicht reden.
Ja.
So, und ich glaube, also wenn man zu sehr mit der Zukunft beschäftigt ist und dabei die Gegenwart aber nicht berücksichtigt, dann entwirft man Dinge, in die immer mehr Menschen, also man soll dieses immer mehr nicht sagen, aber trotzdem immer mehr Menschen dann eben nicht reinpassen, weil das ist ja das Schwierige, im Wissen dieser Verschiedenheit von Menschen etwas zu entwerfen, in dem viele gut leben können. Also möglichst alle natürlich, ne? Aber wir haben natürlich Leben ist so vielgestaltig, also auch im leider im negativen Sinne sehr vielgestaltig. Ne? Also es ist, glaube ich, schwierig, dass alle immer sehr gut zurechtkommen. Aber dass es zumindest ein Grundgefühl gibt von, wenn es mir nicht gut geht, dann werde ich versorgt. Mhm. Wenn ich etwas wagen möchte, dann habe ich erstmal Rückendeckung. Ich kann mich irgendwie, also die Grenzen oder meine Möglichkeiten, mich frei zu entfalten, ohne die Freiheit anderer zu beschneiden, die sind sehr groß, weil das auch akzeptiert ist, weil es eine Gesellschaft gibt, in der es eine große Form der Toleranz gibt. Mhm. So, das ist ja eine Basis dafür, dass wir auch mal Sachen austesten können, Grenzen irgendwie diskutieren können. Und das ist etwas, das in der Gegenwart geregelt werden muss in irgendeiner Form. Also ich meine jetzt nicht gesetzlich geregelt, ne, sondern verhandelt vielleicht zum besseren Wort, ne, was in der Gegenwart verhandelt werden muss. Und da zum Beispiel erlebe ich gerade, dass die Grenzen sehr eng gesteckt werden für bestimmte Menschen, also vor allen Dingen für Minderheiten in dieser Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel, was mich für die Zukunft gerade sehr besorgt.
Ja, das kann man ja auch groß ziehen und global gucken, wem zugehört wird und wem nicht, wer welche Allianzen bildet und welche auch nicht gebildet werden. Es gibt politikwissenschaftliche Einlassungen, die sagen, das ist alles sehr süß, was wir hier machen, so europäisch. Warum orientieren wir uns eigentlich noch an Amerika? Wir reiten auf einem toten Pferd. Wollen wir mal nach China gucken oder nicht? Ja, wollen wir irgendwie nicht, scheint uns zu fremd. Aber die Zukunft, deswegen war das der Punkt, über den ich da gestolpert bin, die ist längst dort, global gesehen. Also sollten wir uns vielleicht möglicherweise auf einen echten Dialog einlassen und nicht mehr denken, da sind die Bösen und mit denen wollen wir keine Allianzen eingehen. die Schwierigkeiten liegen offen zutage, nämlich, dass wir uns ja auch auf moralische Überzeugungen ein Stück festlegen, meinetwegen so Sachen wie Klimaschutz oder so. Und wenn wir die Menschenrechte derlei gefährdet sehen und im großen Stil gefährdet sehen, dann haben wir doch deutlich das Gefühl, dass der Dialog da hart erschwert ist. Zu Recht haben wir das Gefühl, er ist nämlich schwer. Wir müssen vielleicht mal eine Folge dem Streiten widmen.
Oh ja.
Aber
ist notiert.
Es ist ja auch richtig, dass du sagst, möglichst viele unterschiedliche Menschen in kleinen Communities zusammenzubringen, macht etwas mit Menschen. Sich persönlich kennenzulernen, macht was mit Menschen. Klar kann das auch sein, dass sie überhaupt nicht zueinander kommen, obwohl sie ganz ähnliche Hintergründe haben zum Teil, oder dass sie zueinander kommen, obwohl sie sich theoretisch total ablehnen müssten. Das ist vielleicht das Ungestalt oder Unvorhersehbare daran, aber sie zusammenzubringen ist zumindest ein Versuch, der auch relativ neu ist. Also in der Weise geschieht es nicht allzu oft, dass man ja inter- und transkulturell dann wirklich kleine Räte bildet und mal schaut, wie kann man denn da zusammenkommen. Also es gibt natürlich viele große politische Organisationen, die das versuchen, aber das ist ja dann direkt auch schon wieder sehr reglementiert, also so von einem offenen Dialog wahrscheinlich weit entfernt.
Naja, ich wollte nur wir müssen irgendwie zum Dialog finden, also wir können nicht ohne einander als Menschheit insgesamt. So.
Ja, wird schwierig.
Ja. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir Menschenrechte gerne in Anschlag bringen gegenüber anderen, aber bei uns selber nicht so gerne hingucken. Und da muss man sagen, damit macht man sich eben auch unglaubwürdig bei entsprechenden GesprächspartnerInnen. Okay. Obwohl, das brauchen wir gar nicht gendern. Bei Gesprächen, wenn man sich das global anguckt. Nee, also Menschenrechtsverletzungen in dem Stil, wie sie da gemacht werden, die sind indiskutabel. So, und was machen wir, wenn wir auf indiskutable, auf etwas stoßen, was wir indiskutabel finden? Ne? Also wie gehen wir damit um? Und wenn wir uns das im Kleinen angucken, dann ist das ja häufig bei der Extremismusforschung beziehungsweise mit Menschen, wie bekomme ich die wieder weg, wenn sie extremistisch sind, wenn sie verschwörungsgläubig sind, also was mache ich da? Wie können wir, weil wir bekommen sie natürlich nie da weg, wenn wir aus dem Dialog oder aus der Verbindung rausgehen. Ja. Ne? Wir müssen ich weiß nicht, ob es immer der Dialog ist, aber wir müssen eben in Verbindung bleiben, weil wir sonst gar nicht mehr eine Möglichkeit haben, Bewegung herzustellen.
Und das würde ich als den Zynismus werten, von dem du gesprochen hast. Wenn wir sagen, das ist sowieso schon vorbei. Entweder Menschengruppen gegenüber, mit denen brauchst du gar nicht zu sprechen, oder auch der Zukunft gegenüber. Ich habe so Tendenzen und denke, ich glaube, die Zukunft ist transhuman. Also wir verabschieden uns von Menschheiten. Das ist auch gut so. Wir hatten unsere Zeit. Reicht dann irgendwann auch.
Ja,
aber solange das noch nicht der Fall ist, sollte man sich vielleicht trotzdem darum kümmern, dass es für die real lebenden Menschen eine gute Lebbarkeit gibt. Und das wird zunehmend schwierig.
Das wird auf verschiedenen Weisen zunehmend schwierig. Und das ist genau deshalb, warum ich, also zum einen finde ich dieses Zukunftsthema total spannend auf so einer theoretischen Ebene und auch den Möglichkeitsraum, den das eröffnet. Also ich denke ja häufig darüber nach, wie ich zum Beispiel als Mensch, ich muss es anders formulieren, ich denke häufig darüber nach, warum ich mir die Grenzen setze, die ich mir setze, weil ich muss sie nicht notwendigerweise so setzen. Ich habe mir dieses Leben so eingerichtet, ich könnte aber auch jederzeit sagen, nö, ich mache jetzt was komplett anderes, ja. Also weil ich privilegiert bin in dieser Gesellschaft, muss ich sagen. Also es wäre mir immer möglich, würde ich behaupten, irgendwo einen Job zu finden. Ob das mit mir in meinem Inneren korrespondiert, das ist halt die andere Frage. Aber grundsätzlich wäre ich in der Lage, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und könnte mich irgendwo anders hin entwerfen. Ja. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder möglicherweise auch global. Diese Freiheit habe ich, die ich nicht nutze, auch nicht für die Zukunft, Stand jetzt.
Ja, ich hänge ja auch immer an der Frage seit ein paar Jahren, als mir klar wurde, dass die Formulierung, was erlauben Sie sich, einfach eine gute Frage ist. Was erlaube ich mir? Und ja, danke alles für diese Frage. Ich stelle sie jetzt gerne auch mal anderen. Ich hoffe auf Resonanz, passiert selten. Aber es ist ja eine gute Frage, was erlauben wir uns, was nehmen wir uns raus? Das ist auch so eine, was ist in der Kiste drin und was nehmen wir uns raus, Frage. Und was erlauben wir uns auch nicht? Das ist völlig richtig, da auf die eigenen Privilegien zu gucken, denke ich. Das sollte man tun. Dann aber nicht mit ihnen hadern, sondern mit ihnen was Gutes machen. Wenn ich viele Privilegien habe, dann kann ich ja zumindest aufmerksam dafür werden, dass andere die zum Beispiel nicht haben. Mhm. Und dass es so Formen von Scheinpartizipation gibt, die ich dann aber auch abweise und sagen kann, das ist gar nicht echte Teilhabe, die wir da gewähren, solange wir nicht den Status anders labeln und dem Menschen wirklich einen Raum haben zu können, sondern nur so tun, als ob auf die Dinge wird man ja nur aufmerksam, wenn man sich der eigenen Privilegien bewusst wird. Dass man die nicht abgibt, ist irgendwie auch menschlich, weil man mit ihnen gestalten kann und man Gestaltungsmacht abgibt, wenn man die Privilegien abgibt, also bestimmte. Wenn man sie teilt, ist noch was anderes, aber sie dann abzugeben und zu sagen, ich will irgendwie außerstaatlich leben, freiwillig, das ist auch schwierig, ne? Dann verliert man eben die Gestaltungskräfte, die man so hat. Und um die geht es ja, wenn es um Zukunft geht. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, dass dieses Reflektieren und Sichtbarmachen oder wahrnehmbar machen von dem, was sonst immer so mitläuft an Überzeugungen und die ich so habe. Also dann, ich guck mal drauf, ob ich nicht vielleicht in einem anderen Land einen anderen Job machen will. Wenn du das reflektierst, dir gewährt zum einen deine Vorstellungskraft zu erweitern. Ich könnte ein Leben führen, das so und so und so wäre. Das hätte noch mit meiner Vergangenheit zu tun, aber es wäre ein Neuanfang. Ich könnte da differenziert, erweitert, vergrößert, verkleinert, sonst irgendwie leben. Aber es bleibt ja auch nicht nur bei der Vorstellungskraft, die da differenziert wird, sondern es entstehen auch Handlungsoptionen, die vorher nicht da waren. Mhm. Wenn du das vorher nicht gedacht und gesehen hast, dann war die Handlungsoption auch nicht da. Und das finde ich so spannend, auch wenn jemand drauf losgeht und sagt, ich fange an, ästhetisch zu gestalten, dann erwächst daraus ja was. Nicht nur das Werk, also der Steinblock, der dann irgendwann irgendwie aussieht oder zu Staub zerfällt, weil alle drauf rumgekloppt haben, kann ja auch sein,
ja.
Sondern es entstehen Handlungsoptionen, weil die Menschen angefangen haben, drüber nachzudenken, was sie noch alles sein könnten, was sie alles tun könnten und so weiter. Und das finde ich einen starken Gedanken.
Ich habe den Namen des Künstlers auch noch gar nicht genannt, ne? Joachim Eriksen. Aber ich werde euch das übrigens, dieses Buch der Zukunft, einmal verlinken in meinem Instagram und ein Bild hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Ne? Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Ich hatte gerade noch diesen Gedanken oder ich hing noch an diesem Gedanken, in kleinen Gemeinschaften etwas zu entwickeln. Vielleicht schauen wir da zu wenig hin, wenn wir uns mit den großen Dingen beschäftigen. Mhm. Aber wir haben ja kleine Gemeinschaften, die etwas verändern. Also als war das Konstanz, die den Klimanotstand ausgerufen haben, um sozusagen bestimmte Veränderungen in der Stadt anzuschieben. Das hat nicht 100% funktioniert, aber es gibt ja immer wieder diese kleinen Möglichkeiten, diese kleinen Inseln, wo gestaltet wird. Es gibt Städte, die machen die Innenstädte dicht und machen da Fahrradmöglichkeiten hin. Es gibt Städte oder es gibt Gemeinschaften, die suchen sich ein Grundstück, bauen da Häuser drauf, die man wieder abbauen kann, um in einer wie auch immer gearteten Community in Altersverschiedenheit zu leben. Mhm. Also es gibt diese Inseln, die ja gar nicht utopisch sind, sondern das sehr real leben und natürlich sind das möglicherweise privilegierte Menschen. Aber diesen Möglichkeitsraum, deswegen hatte ich gerade tatsächlich Tränen in den Augen, als du davon geredet hast, dass wenn wir das durchdenken, unsere Möglichkeiten durchdenken, dass wir unsere Vorstellungskraft erweitern und das halte ich glaube, das hat mich so gerührt, das halte ich für eine unglaubliche Kraft.
Ja.
Also bis jetzt habe ich das immer so als Belastung empfunden, weil ich dachte, warum machst du das nicht? Du bist total lame, du könntest dies und jenes und das und du kommst gar nicht ins Handeln. Und ich bin dann immer sehr streng mit mir und denke dann gerade so, nee, aber vielleicht ist dieses Ausprobieren, dieses Tetris-Spielen mit den eigenen Möglichkeiten und die Passungen anzugucken und so dieses, das hat ja auch was von Phänomenologie, absolut. Also dieses Leben im Als-ob, was wäre, wenn, sich das vorzustellen und durchzudenken, vielleicht hat das eine viel größere Kraft, auch wenn man das gar nicht erstmal in Handlung umsetzt, als das im ersten Augenblick erscheint. Also vielleicht ist es nicht dieses Tagträumerei oder so, sondern vielleicht ist es wirklich das Langsame und auch das, ne, das langsame Meißeln von mehr, von etwas, wie auch immer, also nicht mehr im Sinne von Anhäufung, sondern von etwas Größerem, von vielleicht müssen wir auch unseren eigenen Horizont, wie in diesem Buch, einfach Stück für Stück aufmeißeln und dann geht halt mal auf der einen Stelle geht was weg und auf der anderen Stelle, auch das ist wahrscheinlich ungestaltet und nicht förmig und erst wenn das irgendwie miteinander harmoniert, kommen wir dann auch in eine Möglichkeit zu sagen, okay, da ist ein Weg, da kann ich hingehen und so. Und das ist so ein kontinuierlicher Prozess und Vielleicht ist es bei manchen Leuten auch wirklich so schwer, wie in einen Stein zu meißeln, ja?
Das ist etwas, was Übung braucht, ganz, ganz sicher. Also bildungsphilosophisch gesprochen ist das, was du beschreibst, das Spiel. Nicht so sehr der Traum oder die Utopie, sondern das Spielen, dass ich zwischen meiner vernünftigen Gestaltkraft, also etwas durchdenken zu können und dem etwas tun zu können, diesen Zwischenraum des Spielens brauche. Mhm. Ich kann beides, ne? Ich kann kategorisieren, ich kann vernünftig sein, ich kann andererseits mit meinem Körper, wie er auch ist, irgendwie Veränderungen in der Welt schaffen und an mir selbst. Aber dazwischen brauche ich diesen Raum des Spielerischen, des Als-ob, des Entwurfs. Und Spielen ist eine sehr aktive Tätigkeit. Wenn man Kindern zuguckt, ist das ja was, woraus immer was für den Moment entsteht, was gemeinsam verhandelt wird, selten total regellos bleibt, sondern meistens gibt es so ganz eigene Regeln, die man als Erwachsene kaum noch nachvollziehen kann.
Eigentlich gar nicht.
Werden auch zum Teil mit so vielen Ausnahmen belegt, aber es gibt trotzdem noch ein Regelbewusstsein, zumindest wenn man dagegen verstößt. Und als Erwachsene spielen wir vielleicht ein bisschen anders, weil wir es so nicht mehr können, weil wir natürlich auch unseren Formtrieb sozusagen so erübt haben, so sind unsere Institutionen auch, dass sie eben sehr aufs Kognitive und Vernünftige setzen, dass wir nur noch in bestimmter Weise spielen, entweder Gesellschaftsspiele oder eben ästhetisch. Und da finde ich diese Sphäre der Fantasie wahnsinnig wichtig, auch politische Fantasie, soziale Fantasie zu entwickeln. Das ist keine Entschuldigung dafür, nicht ins Handeln zu kommen. Ich hadere da manchmal auch, dass ich denke, ich setze viel zu wenig um von dem, was ich gerne machen würde oder was meiner Überzeugung nach richtig wäre. Aber es durchspielen zu können und es zumindest als Gedanken anbieten zu können, wenn man denn mal teilnimmt an gemeine Sitzungen oder so, ist immerhin auch etwas. Es ist nicht nichts.
Ja.
Und in persönlichen Beziehungen genauso. Das ist natürlich klein, klein. Aber jenseits dessen, was als gesellschaftlich anerkannte Form von miteinander umgehen gesehen wird, zu sagen, lass uns mal damit spielen und fragen, was wir wollen. Wollen wir so Freundschaft leben? Dürfen wir uns sagen, dass wir uns lieben als Freunde, Freundinnen? Ne? Oder ist das dann schon irgendwie komisch? Das bedeutet ja auch, dass Handlungsoptionen entstehen. Und zwar auch für Dritte, nicht nur für die, die da direkt beteiligt sind, sondern indem man das anbietet. Dann auch für Menschen, die sagen, ach ja, das finde ich als Option ganz attraktiv. Deswegen finde ich auch diese städtebaulichen kleinen Projekte super. Die müssen immer auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Die sollen bitte, weiß ich auch nicht, Flyer und Marketing und sonst was machen, damit man davon lernen kann. Was ich am bittersten finde, ist wirklich, es ist so viel da und es wird so wenig draus gelernt. Weil man, weiß ich nicht, das habe ich gerade im Forschungsprojekt erlebt, dann sagen Menschen, ja, was die da machen, partizipativ, an Ort A finde ich super, aber ich kann die Frau nicht leiden. Ich habe keine Lust, von der zu lernen. Ich so, ne? Ja. Oh, es ist vieles da, was wir anschauen können und was wir variieren können, womit wir spielen können und was machen können. Und dass es jemand in der Öffentlichkeit tut, finde ich großartig.
Es gibt ja diesen Podcast von der Tagesschau, Was wäre, wenn? Und ich habe gerade überlegt, vielleicht müsste man auch in Städten, Gemeinden, Kommunen, in der Politik einen regelmäßigen Was-wäre-wenn-Tag machen.
Ja.
Also was müssen wir
ein
das
Konjunktiv
so,
da.
Ja, müssen wir das so machen? Müssen wir das so weitermachen? Was wäre, wenn wir an diesen Regeln etwas ändern würden? Ja. Was würden wir dann ändern? Wie wären die Auswirkungen für andere? Das einfach mal im Konjunktiv durchzudenken. Und ich glaube, das machen wir sowieso ständig.
Ja.
Aber wir verlautbaren das halt selten. Und ich glaube auch, dass viele Leute damit so hadern wie ich, dass sie dann immer das Gefühl haben, ach Mann, ich habe so viele Möglichkeiten und am Ende mache ich es ja doch nicht und sozusagen das als Scheitern erleben, aber vielleicht ist es das eben gar nicht. Also wie gesagt, mir hat das gerade eben ganz viel Erleichterung verschafft zu sagen, aber es es tut ja etwas, ja? Es ist ja in einer Form verändernd, weil es erstmal den Möglichkeitsraum erweitert, so, und es macht etwas. Und ja, natürlich, gehe ich jetzt gleich wieder meinen normalen Gang und verändere nicht sofort mein Leben.
Ja.
Ich habe das schon mehrfach in meinem Leben gemacht, aber ich bin jetzt nicht in der Situation, wo ich sage, so, jetzt mache ich es aber komplett anders. Aber sich bewusst zu sein, die Möglichkeit gibt es. Ich bringe eine Flexibilität oder eine Offenheit auch gegenüber einer Zukunft mit, die vielleicht anders ist als das, was ich gestern, vorgestern und vorvorgestern gemacht habe. Ne? Also ich bringe eine Offenheit mit für die Möglichkeit, dass sich Dinge auch verändern, weil sie werden sich verändern, ob ich an meiner Also ob ich an meinem geliebten Sachen festhalte oder nicht, sie verändern sich ständig, alles, ja. Also so. Und ich kann entweder überfordert davon sein, ich kann sehr festhalten, ich verstehe den Wunsch festzuhalten, ne, und nicht zu verändern
ich
und auch keine Kraft zu haben, mehr zu verändern oder zu gestalten. Das ist total legitim, dafür sind wir viele.
Ja.
Also dafür, finde ich, sind wir viele, das auch aufzufangen und abzufangen und Leute mitzunehmen. Nur wir müssen es halt auch tun. Und ich glaube, daran scheitern wir noch sehr viel, andere mitzunehmen in diese Entwürfe, also sie anderen zu präsentieren als etwas, das auch für sie möglich ist und in dem sie auch stattfinden.
Absolut.
In ihrer, auch von mir aus, in ihren Beharrungskräften stattfinden. Ne?
Ja.
Also zu sagen, na klar, kannst du weiter Auto fahren, halt nicht in der Stadt. Mhm. Ja, so.
Ja, einfach Entwürfe anzubieten und mal zu sagen, die zu leben, kann auch ganz schön sein. Vielleicht ist das was für dich, guckst dir halt mal an. Dazu gehört auch, das eigene vermeintliche Scheitern als solches anzunehmen, glaube ich. Das meine ich mit der verzeihenden Haltung. Also zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht an Gemeindesitzungen teilnehmen. Ich zerreiße mich. Das ist für mich so schwierig, jetzt nicht Ehrenamt zu leben, weil ich es so wichtig finde. Aber im Moment stehen andere Aufgaben an. Das zu sagen und dann auch um Hilfe zu bitten und sagen, kann eine andere bitte übernehmen jetzt? Oder wir haben gerade aktuell Streit um OGS-Plätze, es ist offensichtlich nicht gut organisiert.
Offene Ganztagsschule?
Offener Ganztag an der Grundschule und gerade die Kinder, die das ja brauchen, betreut zu werden und mit anderen zu sein, weil es zu Hause vielleicht nicht so ganz geil ist, die werden dann potenziell aussortiert, das weiß man auch. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern nur eine Status Quo-Beschreibung. Das heißt, es muss viel mehr Plätze für alle geben, damit Teilhabe funktioniert. Und es gibt aber ein Modell, das seit 20 Jahren gefahren wird und es gibt Unterfinanzierung aller Orten und Personalmangel auch. Ja, das ist alles ganz furchtbar, aber darüber Klage zu führen ist das eine und das andere zu sagen, dann versuchen wir jetzt andere Modelle. Und wenn ich jetzt gerade nicht mehr kann, sage ich einer anderen Bescheid und sage, pass auf, soweit habe ich recherchiert, hier ist der Rundbrief, ich habe das mal zusammengefasst, kannst du damit was machen, mach ein Beschwerdeschreiben draus. Die macht das dann.
Mhm.
Dann schickt sie es mir zurück und sagt, kannst du es bitte nur schnell Korrektur lesen? Und das schaffe ich. Aber dann macht die Dritte ihren Titel drauf, weil die praktischerweise Dr. Jur ist. Ja, die hat auch gesagt, das habe ich noch nie gemacht, aber ja, kann man schon mal machen. Da zusammenzuarbeiten und auch einzugestehen, was ich alles nicht kann, wo meine Gestaltungskraft endet oder ich einfach schlafen muss ich gar nicht mehr. Ne?
Ja.
Das gehört eben auch dazu. Und da sind aber andere, die mitmachen. Und das ist eine gute Erfahrung. Oder in den persönlichen Beziehungen mal ernsthaft zu fragen, wie lebt ihr das? Muss Ehe sein?
Mhm.
Und muss sie so sein, wie wir die denken? Können wir die anders denken?
Muss Ehe sein? Würde ich sagen, nö.
Müssen wir? Ja. Kann man auch anders? Möglicherweise schon. Und dann zu hören, wie die Entwürfe sind, die alle unter demselben Label laufen, ist auch ein Moment des Staunens, aber auch ein Angebot.
Es gibt so viele Menschen, die das ohnehin anders machen, auch wenn sie es gar nicht offen nach außen tragen.
Und genau, und das meine ich, aber man muss jetzt nicht dauernd sein privates Zeug rausschreien, sicher nicht.
Och.
Aber Entwürfe anzubieten in der Öffentlichkeit, so wie das Eriksen offensichtlich macht mit der öffentlichen Kunst, das ist schon viel.
Ja.
Mehr kann ein Mensch allein vielleicht auch gar nicht machen. Man kann nicht gleichzeitig Politikerin sein und Künstlerin und ich wäre das alles gerne, ne? Und Juristin und Pädagogin und so.
Ja.
Und Mutter. Ich darf berichten, dass das nicht funktioniert.
Ja. Ja, und das Spannende ist aber ja auch, dass dieses Projekt über das Physische hinausgeht. Also, dass es ja eine große Metaphysik mit sich bringt. Auch das finde ich ja total spannend. Ich sage zu oft spannend, aber ich weiß nicht, wie ich das anders, weil es mich spannt. Also es spannt mich wirklich. Es löst etwas aus in mir, wo ich denke, da entsteht eben Spannung im Sinne von, es regt mich an, ich muss damit irgendwie umgehen, weil es mich auch aktiviert, mit Spannung muss ich umgehen. Das geht, die kann ich nicht einfach nur aushalten. Und ich dachte manchmal so, diese ganzen Gespräche, die ja auch damit einfließen, die ja auch diesen Künstler, der daran arbeitet, bewegen, verändern möglicherweise und so, und vielleicht auch die Sicht auf sein eigenes Werk konstant verändern. Man muss das ja auch erstmal machen, sich in diese Öffentlichkeit stellen, sich ständig zur Diskussion oder zu Diskussionen zu stellen. Ich finde das einen total interessanten Ansatz und vielleicht für Menschen auch, die dann überhaupt in Kontakt mit Kunst kommen. Und das spricht wirklich auch alle an. Es hat ja keine, also du hast eine persönliche Grenze, wenn du sagst, ich traue mich nicht, den anzusprechen, aber es gibt keine Voraussetzung, daran teilnehmen zu können.
Ja, das war ja früher auch einfach eine wichtige Form, Philosophie und Politik zu betreiben auf dem Marktplatz. Ja. Ja, genau, also öffentliche Orte zu finden, meinetwegen auch, wo gespielt wird. Ich erlebe das, also Spielen am Dorfplatz ist was anderes als Spielen bei jemandem zu Hause, weil dieser öffentliche Raum anderes Spielen gewährt und Sichtbarkeit bedeutet. Vielleicht ist das eben auch was sehr Spezielles für Entwürfe, dass sie zwar miteinander ausgehandelt werden, aber potenziell öffentlich sind.
Ja. Auf jeden Fall, ich möchte euch das, also die Website gibt es dazu, es gibt natürlich Bilder dazu. Ich lade eins, ich versuche mal eins in den Podcast mit hochzuladen, dass man das im Titelbild mit. Ja, das sollte gehen. Ich versuche das herzustellen. Und dann, ja, vielleicht habt ihr auch Ideen und Anregungen oder vielleicht macht diese Folge was mit euch. Dann fände ich es irgendwie total spannend, mal zu hören, wie und was daran resoniert.
Rita, das mit der Spannung ist übrigens, das ist das Letzte, was ich dazu sage, bevor ich zur Literatur
das
komme,
Letzte.
Total legitim, weil wir ja schon gelernt haben und auch diesmal diskutiert, dass über Zeit zu reden nur im Moment der Spannung eigentlich wirklich Sinn ergibt, wenn es eine Zeitspanne gibt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also finde ich das super legitim, heute besonders oft spannend zu sagen. So, das ist ein Gedanke, der ist bei vielen ZeittheoretikerInnen sehr präsent, aber am leichtesten nachzulesen, glaube ich, weil essayförmig und klein und ästhetisch gut gemacht. Weil Byung-Chul Han, Duft der Zeit, der macht so die schwirrenden Zeitpunkte als Gegenpol auf zu der Spannung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ansonsten, eine Zusammenfassung machen wir normalerweise auch.
Ne? Ja, ich habe sie auch in Gedanken gehabt und dachte, mute ich dir das jetzt zu? Kriegen wir das hin? Also du?
Nee, du darfst bitte gerne mitmachen, das ist ein Communitas-Projekt.
Ich weiß.
Also abgesehen davon, dass wir über die Wellenförmigkeit und den ästhetischen Umgang mit Zeit ausgehend von deinem Beispiel gesprochen haben, haben wir ja ein paar Dinge, glaube ich, schon systematisch auch eingeholt, nämlich zum Beispiel das eben Gesagte, die Verbindung von Rückblick, Augenblick und Ausblick sozusagen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und dass wir das zum Zweiten entweder singular machen, also als einzelne Individuen, oder im Plural als Menschheit ganz groß gedacht. Das haben wir dann auch ins Politische gezogen, aber eben auch ins eigene Leben. Und haben über Zwischenformen gesprochen, sowohl städteplanerisch als auch, ja, gibt es ja viel, architektonisch, politisch, juristisch. Beim Juristischen war uns noch wichtig zu sagen, dass Zugehörigkeit bei der Gestaltung von Zukunft daran hängt, dass wir einen ordentlichen Status haben, der uns die Teilhabe an partizipativen Elementen dann eben auch gewährt oder verwehrt. Und für mich war eine der tragenden Thesen, dass wir durch das Reflektieren und Sichtbarmachen von unsichtbaren Annahmen über das, was später kommt, also über das Zukommende, zweierlei gewinnen, nämlich zum einen eine Erweiterung und Differenzierung unseres Denkens und Fantasierens, da hatten wir dann über die Rolle des Spiels gesprochen, und zum anderen aber auch, dass dadurch Handlungsoptionen entstehen. Und das ist für mich zusammengebunden, das, was Hannah Arendt mit Natalität meint, dass wir ständig einen Neuanfang machen können. Das braucht eben vernünftige Einsichten, das braucht aber auch den Zug ins Handeln. Und wir hatten über die Beschränkungen dieses Neuanfangs auch gesprochen. Das war wichtig, das hast du eingebracht, das nehme ich immer so mit, aber das ist wichtig, das explizit zu machen, dass wir keineswegs zu einer komischen Logik verfallen sollten von Gestaltungsmacht, die irgendwie alles könnte, sondern dass wir auch auf die Umstände gucken müssen, die uns da beschränken. Und ich hatte eingangs die Literatur sozusagen in meiner Sortierung angeboten und gesagt, wenn ihr jetzt losgeht und über Zukunft lesen wollt, dann könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass es da ganz viel gibt. Nämlich erstens Aufteilung in Disziplinen und gesellschaftliche Sphären, Zukunft von XY, Zweitens gibt es so eine Aufteilung in Haltungen gegenüber dem Kommenden, nämlich eigentlich hauptsächlich optimistisch, pessimistisch oder so deskriptiv. Das machen auch ein paar. Und drittens die Aufteilung in so systemische Sortierungen von Zukunft. Ist das eine anonyme Größe, die wir gestalten, erzählen, worin wir investieren oder so? Ist das eine Verfügungsmasse? Ist das ein Projekt? All das werdet ihr wiederfinden in der Literatur, in der ich mich sehr beschränkt habe. Ich komme jetzt dazu. Den Gedanken mit der Partizipation und dem Ausschluss von Personen, die dann nicht an Zukunft mitgestalten können, weil der Status ihnen fehlt, kommt von Kerstin Järgus. In einem Sammelband von Gabriele Weiß, der ist einfach Handbuch Bildungs- und Erziehungsphilosophie und er ist nicht so harmlos wie der Titel. Da sind wirklich gute Gedanken versammelt. Dann gab es noch was über eine wissenschaftliche Disziplin, die sich gerade neu bildet. Mhm. Über die haben wir nicht dezidiert gesprochen, aber das macht nichts, weil wir indirekt drüber gesprochen haben, nämlich über Futures Literacy, Zukünftebildung im Plural. Da gibt es einen Aufsatz von Stefan Bergheim drüber, Zukünftebildung, neue Kompetenzen für den, für den Umgang mit dem Später. Ist in einem Herausgeberband von Oliver König. Der Herausgeberband heißt interessanterweise Inklusion und Transformation in Organisationen. Also weiß man schon, in welche Richtung das geht.
Die brauchen diesen Was-wäre-wenn-Tag.
Ja, ne? Voll. Ja. Und eine neoliberale Kritik am Kompetenzbegriff. Aber das.
Man muss mit dem arbeiten, was man gerade zur Verfügung hat.
Genau. Dann haben wir viel über Hannah Arendt gesprochen. Das bezieht sich alles auf die Vita Activa. Wobei mir gerade einfällt, dass es da ja auch ein Wie weiter mit Hannah Arendt gibt von Rahel Jeggi. Das würde in Zukunft weisen. Also verweise ich auf diese beiden Sachen, Primärwerk und Sekundärwerk. Duft der Zeit habe ich eben genannt. Und dieses spannende Buch von Otto Friedrich Bollnow aus den frühen 70ern, also etwas später als Hannah Arendt. Das Verhältnis zur Zeit hat einen großen Teil Römisch 3, das Verhältnis zur Zukunft. Und mehrere Abschnitte darüber, warum wir ständig versuchen, sie verfügbar zu machen und zu planen und daran scheitern müssen. Immer wieder. Ja. Genau. Und dann gibt es noch, weil ich ein Zugeständnis machen wollte an das Ästhetische daran, so einen ganz kleinen Herausgeberband von Franz Sutter, der heißt No Future. Ich glaube, da hatte ich im Zusammenhang mit Utopie auch schon mal drauf verwiesen. Da sind einfach ganz kleine Denkanstöße und Schnipsel von unterschiedlichen AutorInnen versammelt, die sich damit befassen, was Zukunft denn so sein könnte. So, das war's.
Vielen Dank und ich finde, also diese vergangene Stunde mit dir hat mir ganz viel eröffnet.
Mir ist sie noch lange gegenwärtig.
Genau, in der Zukunft lange gegenwärtig. Ach, ist das schön.
Ja.
Und wenn ihr uns dazu eure Gedanken mitteilen könnt, wollt, dann könnt ihr das tun und zwar unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns bei Mastodon unter wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und wer möchte, darf uns gerne 1 Euro im Monat spenden bei Steady, beziehungsweise nimmt das Jahresabo, weil immer 1 Euro abbuchen vom Konto macht einfach Kosten, die völlig unnötig sind. Ihr müsst es nicht tun, aber trotzdem an der Stelle an alle, die uns schon auch lange zum Teil unterstützen, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ihr macht uns das Leben leicht an der Stelle, weil wir davon unser Podcast zu Hause bezahlen, Equipment. Und Rita, wir machen das hier tatsächlich jetzt auch schon seit 7,5 Jahren.
Was?
Da kommt mir auch immer so ein bisschen.
Und keinen Tag gealtert.
Nicht ein bisschen in dieser Zeit. Nee, aber das ist einfach, auch das ist ja eine Zukunft, die wir so nicht vorhergesehen hatten.
Das stimmt. Was da alles passiert ist, das ersparen wir euch.
Genau, das könnt ihr nachhören dann, wenn ihr jetzt gerade neu dazu gestoßen seid. Ich danke euch auf jeden Fall auch sehr herzlich fürs Zuhören. Das ist wieder so eine Folge, die so viel angestoßen hat, dass ich diese Folge fast nicht zu Ende bekomme.
Wir sagen einfach Tschüss.
Genau, habt Spaß an euren Gedankenspielen, an Zukünftigem und wir hören uns bald. Tschüss.
Tschüss.